Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Kurz vor dem Wochenende wagen wir nochmal den Blick über die aktuell stattfindenden Turniere auf allen Touren und vor allen Dingen auch auf die Ochsentour Qualifying School, denn die hatten ja unter anderem auch 7 Deutsche in dieser Woche zu überstehen. 6 anstrengende Tage in Tarragona in Spanien liegen hinter den Deutschen und natürlich auch den internationalen Startern. Und 2 haben es immerhin geschafft, sich die volle Spielberechtigung für die European Tour in der nächsten Saison zu sichern. Darauf gucken wir gleich. Wir schauen auf die PGA Tour, wir schauen auf die LPGA Tour und natürlich auch nochmal auf den Nachklang der Worte von Rory McIlroy und auf das DP World Tour Championship auf die erste Runde zurück. Das alles, dieses Mammutprogramm mache ich natürlich nicht alleine, sondern Desiree Wolf ist zum Glück dabei. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Bevor wir uns aber für die großen Touren qualifizieren, müssen wir erstmal durch die Qualifying School. Und da gucken wir mal zurück auf das, was in dieser Woche eben stattfand. Tarragona, ich habe schon gesagt, 5 Runden mussten absolviert werden. Das ist eine richtig kräftezehrende Veranstaltung, wenn du über die Qualifying School auf die European Tour willst. Also du musst richtig arbeiten, aber hast dann natürlich auch, wenn du es schaffst, ja auch dann wirklich was geschafft.
Ja, aber ich würde dann doch 6 Runden zählen insgesamt.
Du hast recht, wenn man nicht zählen kann,
es sind tatsächlich 108 Löcher und 6 Tage, die die Jungs da spielen müssen. Und also wir hatten ja auch schon auf der amerikanischen Qualifying School für eine LPGA Tour, hatten wir glaube ich sogar 8 Tage. Das ist natürlich wirklich die Ochsentour, hast du völlig richtig gesagt. Und insofern hast du dann natürlich, also du hast auf der einen Seite hast du Spielraum, um mal einen schlechten Tag auszugleichen. Auf der anderen Seite ist es halt einfach mega anstrengend, da so lang am Stück dann auf einem doch möglichst erwünscht hohen Niveau zu spielen.
Und 2 Deutsche haben es tatsächlich geschafft, sich an diesen 6 Tagen, so ich habe jetzt auch nochmal genau nachgezählt, mit Zahlen hatte ich das noch nie so.
Kein Problem.
Haben es geschafft, an diesen 6 Tagen sich tatsächlich unter die geforderten besten 25 zu spielen. Es waren am Ende 27, weil es einfach auch Schlaggleiche gab, die nach diesen 6 Tagen Qualifying School dann die Voraussetzung für das Ticket sich geholt haben. Und 2 Deutsche haben es eben auch geschafft. Bernd Ritthammer und Max Schmidt, Desiree. Bernd Ritthammer kehrt zurück auf die European Tour. Für Max Schmidt ist es dann ja auch eine kleine Premiere. Den Ex-Amateur, den wir ja auch in München vor 2 Jahren, 1,5 Jahren, das erste Mal so richtig hautnah in Aktion gesehen haben.
Genau, kann ich mich nur gut dran erinnern, war ein sehr, sehr nettes Interview mit ihm und da fragt man sich natürlich immer, also da war er ja noch Amateur und war natürlich unter den deutschen Amateuren, die bei einem deutschen Turnier, der European Tour, dann eben startberechtigt sind. Und dann ist natürlich immer spannend zu gucken, wie die sich weiterentwickeln. Und Max Schmidt hat jetzt tatsächlich den Wechsel ins Profilager zu Beginn des Jahres gemacht. Und hat, finde ich, da jetzt einen richtig guten Job gemacht. War ein bisschen wackelig, hat es durchaus nochmal spannend gemacht. Und hat sich dann aber letztendlich tatsächlich da qualifizieren können und hat also das Nervenkostüm dann noch gehalten. Und jetzt hat er komplett die European Tour Card. Das ist natürlich riesig. Bisher hat er auch ab und zu mal gespielt, aber da bist du natürlich auf Einladungen angewiesen. Oder eben so wie zu Amateurstatuszeiten dann eben zu so Amateurplätzen, die da vergeben werden. Und das ist natürlich jetzt eine ganz andere Geschichte. Jetzt kann er komplett sich den Schedule zusammenstellen und da im Profilager mit einer vollen Tourkarte angreifen. Und das ist einfach, also finde ich ganz toll, gratuliere.
Und Gratulation auch an Bernd Ritthammer, der 5 von diesen 6 Tagen sogar unter 70 geblieben ist. Das war wahrscheinlich die Zahl, die mich eben so ein bisschen durcheinander brachte. 5 Tage unter 70, nur einmal in der zweiten Runde eine 70 gespielt. Ansonsten vor allen Dingen auf der 5. Runde die 65 und auf der ersten Runde eine 65. Also der hat wirklich überzeugt, endlich mal.
Ja, und also wirklich komplett ungefährdet. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Geteiltes Extragen ist echt völlig okay. Und hat halt 2018 war halt für ihn wirklich schon auch schwierig. Immer zwischen European Tour und Challenge Tour hin und her hat er eben nicht die volle Spielberechtigung. Ist dann auch noch zum ersten Mal Vater geworden. Das sind ja dann auch so Privatereignisse, die dann auch letztendlich dein Golferleben beeinflussen. Und insofern ist es jetzt, glaube ich, toll, dass er sich nächstes Jahr wieder auf die European Tour konzentrieren kann, dass er die volle Spielberechtigung hat und da einfach jetzt erstmal unbeschwert aufspielen kann.
Die Sicherheit hat für das nächste Jahr eben wirklich dann auch frei. Und das ist ja mit Familie auch wichtig, sich sein Schedule dann wirklich zusammenzustellen. Max Schmidt hat es geschafft, mit einem Schlag Vorsprung diese Tourkarte sich gerade noch gesichert als geteilter 20. Um einen Schlag verpasst hat es dagegen Christian Bräunig und um zwei Schläge hat es Alexander Knappe verpasst. Die beiden am Ende enttäuscht, aber ja, sie haben eine Spielberechtigung für die European Tour, nur allerdings eine Kategorie, die ein bisschen unter dem liegt. Also sie dürfen nicht frei wählen.
Genau, für Christian Bräunig ist es deswegen allein ärgerlich, also deswegen schon mal ärgerlich so rum, weil er eben im letzten Jahr auch in der Qualifying School um einen Schlag gescheitert ist. Das war jetzt zweimal eine wirklich knappe Geschichte, aber hilft ja nichts und er hatte einfach auch dann einen schlechten Start irgendwie gehabt am letzten Tag und insofern war er da so, hat da wirklich gekämpft und alles, aber hat es eben knapp nicht geschafft. Auch Alexander Knappe wird dann nur eingeschränkt auf der European Tour aufziehen. Auch einen schwachen Start in den Tag erwischt. Das hat er einfach letztendlich mit dem geteilten 37. Rang. Das ist, zwei Schläge klingen nicht viel im Golf und zwei Schläge oder auch ein Schlag kann halt die Welt sein. Wir erinnern uns an Sergio Garcia, der ja auch im Verlauf der Saison 2018 ja auch sehr, sehr viele Cuts verpasst hat. Das hatten wir in einem anderen Thema jetzt mal irgendwie ja nochmal angesprochen und halt auch gesagt hat, ich habe die Cuts auch meistens um einen Schlag verpasst. Also das heißt nicht, dass du so ein Totalaussetzer Donnerstag-Freitag-Ensemble hattest, sondern dass du halt wirklich manchmal knapp dran vorbeischrammst und das kann dich mega aus dem Turnierbetrieb raus katapultieren und aus deiner Routine raus. Und insofern ist halt gerade bei einer Qualifying School, wo alles nah beieinander liegt, ist halt ein Schlag und zwei Schlag zu wenig, ist halt leider verpasst. Aber wie gesagt, eingeschränkte Tourberechtigung ist da und es ist immer die Chance da, wenn du dich da dann gut präsentierst, dich entsprechend hochzuarbeiten.
Und eingeschränkte Tourbeteiligung darf auch Marcel Siem in der nächsten Saison in Anspruch nehmen. Der wurde jetzt geteilter 45. Drei Schläge Rückstand auf die volle Tourspielberechtigung. Marcel Siem, der darauf hingearbeitet hatte, eigentlich diese Qualifying School besser zu absolvieren, aber so richtig funktioniert hat es eigentlich nur an zwei dieser sechs Tage.
Ja, das hat irgendwie, also er hat in seinem Post auf Facebook letztendlich geschrieben, habe leider absolut gar nichts gelocht auf dem Lake Course. Das ist jetzt ja nur auch wieder ein bisschen übertrieben, aber hat einfach nicht gereicht. Er sagt aber natürlich, nur zur Beruhigung, ich werde nächstes Jahr immer noch auf der Tour spielen. Ich habe noch eine Kategorie, zwar keine gute, aber es wird schon für circa 20 Turniere reichen. Und vielleicht bekomme ich noch hier und da eine Einladung. Er hat eben natürlich den Bonus, dass er bei den Turnieren, die er in der Vergangenheit gewonnen hat, und das sind ja immerhin vier, sowieso dann automatisch gesetzt ist und da dann aufziehen darf. Er sagt jetzt, also das kriegen wir schon gebacken, 2019 kleine Brötchen backen und vor 2020 wieder die volle Tourkarte. In dem Sinne sagt, dass er wahrscheinlich vor Weihnachten in Südafrika aufziehen wird und hat da, was ich ja immer sehr gut finde bei Marcel Siem, dass er da seinen Fans auch wirklich auf dem Weg über Social Media, in dem Fall jetzt Facebook, wirklich auch ein gutes eine gute Information gibt, auch wie es aus seiner Sicht so aussieht. Und ich meine, da kannst du natürlich irgendwie ein Social Media Team hinstellen, aber bei Marcel Siem ist es, also es klingt definitiv so, als ob er das einfach selber schreiben würde und dafür seine Fans eben auch die Informationen dann eben geben möchte. Und insofern toi toi toi, wir drücken die Daumen, dass das nächstes Jahr dann leicht eingeschränkt, tourberechtigungstechnisch, aber trotzdem wieder aufwärts geht.
Und es waren ja keine schlechten Turniere, die er in der Vergangenheit schon gewonnen hat. Also da kann man durchaus schon den einen oder anderen Punkt dann auch gut machen, wenn man da gut dann abschneidet. Marcel Schneider und Philipp Meo, die wir ja durch das Finale der Challenge Tour dann auch hier bei meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit golfpost.de begleitet haben. Die liegen auch auf dem geteilten 45. bzw. 51. Platz, also auch nicht mit der vollen Spielberechtigung ausgestattet. Aber auch sie haben eine Spielberechtigung auf der Challenge Tour. Das ist ja auch immerhin schon mal was. Und da garantieren sie sich dann auch ja eine Handvoll Starts auf der European Tour mit. Sebastian Heisele und Alan Yeon, die haben es leider nicht geschafft. Die haben den Cut nicht überstanden. Nach 4 Tagen wurde der Cut gezogen und Heisele und Yeon, die fielen dem dann leider zum Opfer. Wie würdest du das Abschneiden der anderen 4, die ich eben angesprochen habe, einschätzen?
Also am enttäuschendsten sicher für Sebastian Heisele. Von dem hätte ich da rein vom Papier her am meisten erwartet. Er hatte einfach jetzt aber auch keine gute Saison, das muss man sagen. Aber er ist von den 4 zusammen mit Marcel Schneider schon der, der eigentlich am höchsten einzuschätzen wäre. Und insofern, also dass er sogar am Cut gescheitert ist, wird ihn furchtbar wurmen und ist aber... Klingt jetzt böse, aber es ist null so gemeint, aber es ist irgendwie der adäquate Abschluss zu diesem Jahr. Das hat einfach bei ihm so oft nicht funktioniert. Und ja, obwohl da eben, wie gesagt, das Potenzial ist komplett da und er könnte da ganz anders theoretisch auftienen, aber da sind einfach zu viele schlechte Runden dabei gewesen dieses Jahr, also auch zu viele so Einzelausfälle, die du dann nicht mehr kompensieren kannst, wenn du mal so einen richtig katastrophalen Tag hattest, manchmal auch auf konstant nicht gut genug im Level. Also Sebastian Heisele ist mir da unter denen, die das da wirklich ganz klar verpasst haben, eigentlich der, wo ich noch am meisten erwartet hätte. Und das ist so ein bisschen schade. Da muss er sich jetzt einfach von unten wieder hocharbeiten.
Aber immerhin werden wir in der nächsten Saison ein paar Deutsche auf der European Tour sehen. Ob wir Martin Keimer sehen, das steht ja noch nicht genau fest. Ihn und Rory McIlroy sehen wir vielleicht ja im neuen Jahr nicht. Die haben sich das ja noch offen gelassen. Wir haben gestern bei nurgolf auf meinsportpodcast.de drüber berichtet. Desiree, da gibt's auch Neues, vor allen Dingen von Rory McIlroy.
Ja, Neues, also letztendlich weiterführende Reaktionen auf seine Ankündigung, dass er eben auf die European Tour Card nächstes Jahr verzichten möchte. Es gibt ein bisschen mehr Struktur dem Ganzen, wenn man das so betrachtet, was er jetzt noch zusätzlich gesagt hat. Zum einen ist es die Aussage von McIlroy, die er Reportern gesagt hat, everyone has to look out for themselves and next year I'm looking out for me. Das kann man so interpretieren, also das ist letztlich eine klare Aussage, aber man muss jetzt ihm schon auch zugestehen, dass Rory McIlroy immer ein Zugpferd der European Tour war und da durchaus auch viel gemacht hat, ja auch Turniere gehostet hat und alles Mögliche. Und er ist natürlich schon an einem Punkt in seiner Karriere, wo es jetzt gerade mal wichtig wäre, tatsächlich den Fokus absolut auf sein eigenes Abschneiden zu legen und nicht auf irgendwelche Tourkarten oder irgendwie jedem recht zu machen in Europa. So schade das natürlich ist, für die Tour ist es eine Katastrophe, also für die European Tour. Aber klar ist bei McIlroy jetzt auch nach dieser Ansage, nach dieser erneuten Ansage, dass es einfach darum geht, seinen nächsten Major-Sieg einzufahren. Der wird natürlich auf jeden Fall Augusta jetzt immer noch im Hinterkopf haben und will da praktisch optimale Ausgangsbedingungen schaffen, indem er wirklich mal so ein, in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen, bequemes PGA-Tour-Jahr absolvieren darf. Hat ja auch schon gesagt, das wird dann im nächsten Jahr mit dem Ryder Cup-Jahr dann ja schon wieder anders sein. Und insofern kann man ihm das vielleicht zugestehen. Auf der anderen Seite hat er eben auch Kritik von Paul McGinley abgewehrt. Paul McGinley, früher Ryder Cup-Kapitän, ist natürlich auch im Board von der European Tour und hat sich natürlich geäußert, dass es enttäuschend wäre, wenn Rory McIlroy nicht spielen würde und so weiter. Und McIlroy hat gesagt, dass McGinley natürlich da eben diese Position hat im Board der European Tour und dass er natürlich dann da entsprechend involviert ist und natürlich schützen muss, was er da zu schützen hat. Und insofern, ja, ich verstehe natürlich dieses Statement. Aber Zitat, Rory McIlroy, everyone has to do what's best for them and for me next year I'm trying to do what's best for me to help get back to the best player in the world and try to win majors again. Punkt. Ende. Und was wir gestern schon vermutet hatten, ist letztendlich dieser Aspekt noch, dass er eben kein Ryder Cup Kapitän oder auch Vice Captain werden kann nach aktueller Regeländerung, wenn er ein Jahr auf der European Tour pausiert. Und da hat er eben auch gesagt, dass sein Fokus auf 2019 liegt, nicht auf einer möglichen Beeinträchtigung, das ist jetzt wieder meine Deutung, nämlich, dass sich das auch durchaus noch ändern kann bis dahin, die eben noch, Zitat Rory, 20 Jahre weg ist. Mhm. Also der beschäftigt sich im Moment damit gar nicht, der will spielen, der will Majors gewinnen und will sich da jetzt eine optimale Ausgangsposition schaffen. Und ich kann es so ein bisschen verstehen tatsächlich.
Ja, ich kann es sogar ein bisschen mehr verstehen. Warum sollte man sich auf irgendwas konzentrieren, was möglicherweise mal in 20 Jahren tatsächlich stattfinden wird? Es ändert sich so viel im Leben, es ändert sich so viel in der Welt und auch Regeln ändern sich, von daher alles sicherlich noch offen. Martin Keimer weiß ja auch noch nicht, ob er in der nächsten Saison die European Tour spielen wird. Der hat jetzt aber am Rande des DP World Tour Championship für ja, ein lustiges Interview gesorgt. Der wurde nämlich mit Kindern zusammen in eine Pressekonferenz gesetzt und die haben ihn dann mal nach Strich und Faden gelöchert, haben ihn Privates gefragt, haben ihn nach seinen finanziellen Verhältnissen gefragt. Martin Keimer, der geriet so ein bisschen in die Bredouille, wollte da nicht so richtig raus, aber ich finde, er hat es insgesamt, ihr könnt euch das Video auf der European Tour Seite natürlich angucken, ganz gut sich da rausgewunden.
Herausgewunden ist das richtige Wort tatsächlich. Das war sehr süß. Er hat es auch als große Inspiration bezeichnet, das mal so ganz anders zu erleben, so eine Pressekonferenz. Und Martin Keimer ist dann natürlich eine coole Socke und setzt sich da hin und setzt sich dem auch aus, weil die Kids haben natürlich ganz eigene Fragen. Ich meine, ich erinnere mich übrigens jetzt in dem Zusammenhang genau an den Jungen, der auf der European Tour dann eben den Billy, der Rory McIlroy interviewt hat und da auch so ein bisschen deutlich privat wurde, wobei man es auch immer sagen muss, den Kids werden die Fragen zum Teil auch gegeben, ja. Das ist ja auch klar, es wächst auch nicht alles auf deren Mist, aber ein Kind kann natürlich unglaublich unglaublich gut und ohne ihm zu nahe zu treten auch private Fragen stellen und das ist natürlich auch passiert, zum Beispiel ob Martin Keimer eine Freundin hat zurzeit und auch nach Geld, wie viel Geld er auf seinem Konto hat, da wurden wir natürlich alle hellhörig, aber da hat er sich wirklich ich würde sagen rausgewunden, Malte, ja, oder wie soll man es sonst nennen?
Das kann man wirklich so sagen, aber die Fragen nach Geld und Freundin interessiert uns natürlich hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de dann auch nur in zweiter Hinsicht. Wir heißen ja nur Golf und nicht nur Boulevard oder nur, ja, ne, weißt du.
Natürlich, und können ja, wir berichten auch über gar nichts außer reine Ergebnisse.
Nein, das nur ist immer Ergebnis schon so gewesen. Und wir können natürlich auch in Sachen Geld auch einfach zusammenzählen, was Martin Keimer so eingenommen hat in seiner Karriere, dann ziehen wir ein paar Steuern ab und dann haben wir auch so einen ungefähren Überblick.
Ja, also ich meine, Geld geht auch wieder weg. Das kommt und es geht und beim einen geht es schneller und beim anderen weniger schnell. Wir haben ja auch schon genügend Tourspiele erlebt, sie übrigens auch Stenson mit seinen Immobiliensachen da, die halt wirklich viel, viel Geld verzockt haben oder einfach falsch angelegt haben, falsch beraten wurden. Das würde ich bei Martin Keimer tatsächlich voraussetzen, dass das da nicht so ist und dass er da, glaube ich, geldtechnisch auch in guten Händen ist. Aber du musst natürlich auch immer sehen, dass der natürlich nicht als Privatperson unterwegs ist. Also wenn man immer dazu tendiert, einfach die Turniereinnahmen zusammenzuzählen, damit meine ich jetzt nicht dich, damit meine ich allgemein uns alle und denke, ja, der ist ja mehrfacher Millionär, was weiß ich wie viel. Und natürlich muss der von dem Geld ja auch die ganze Crew bezahlen, also der muss seinen Caddy zahlen, der muss seinen Coach zahlen, der muss sein Team bezahlen, der hat immense Reisekosten, der hat Kosten für alles Mögliche, was da so im Circuit dann anfällt. Insofern, da hat er sich eben auch in diese Richtung dann rausgeredet und hat gesagt, ja, ich meine, wenn du, also überleg mal, wenn du jetzt Geld hast, du musst dich ja vielleicht auch irgendwann um deine Eltern kümmern oder vielleicht hast du Geschwister und so und hat sich da also auf dieser inhaltlichen Ebene dann ganz gut rausgewunden und war nett und die Kids fanden es, glaube ich, ganz cool.
Die Kids hatten auf jeden Fall ihren Spaß und Profi-Interviews zum DP World Tour Championship, die gibt es am Ende unserer heutigen Ausgabe von Nur Golf auf meinsportpodcast.de auch noch, die Interviews der European Tour mit den aktuell Führenden nach der ersten Runde. Wir machen eine kurze Pause und dann gucken wir noch schnell auf die LPGA Tour und die PGA Tour, da wurde ja auch in den USA drüben gespielt, das gleich hier bei uns bei Nur Golf.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir wechseln den Kontinent, springen rüber in die USA und schauen zunächst mal auf das CME Group Tour Championship, das Saisonfinale der LPGA Tour und auf den Zwischenstand nach der ersten Runde. Amy Olsen, die führt dort mit -9 Einschlag vor Nasa Hataoka und Brittany Lincecum, und auf dem vierten Platz, da steht Lexi Thompson aus deutscher Sicht. Da müssen wir ein bisschen scrollen, um Caroline Masson dann tatsächlich auch zu finden. Die liegt aktuell auf dem geteilten 35. Platz mit -1, ihr Rückstand also schon sehr, sehr groß auf die Spitze. Desiree, wenn wir an die Spitze gucken und Amy Olsen sehen, dann erinnern wir uns vor allen Dingen an ein großes Missgeschick bei der Evian Championship.
Ja, das ist leider, dient der Charakterisierung der Spielerin, damit man weiß, um wen es geht, weil wir so viele verschiedene Spielerinnen auf der LPGA-Tour auch immer betrachten. Aber das ist mit Sicherheit die größte Enttäuschung, die Amy Olsen jemals in ihrer Karriere erlebt hat. Sie hatte die Chance, ein Major zu gewinnen, übrigens auch als erstes Turnier dann. Also sie hat vorher noch nie auf der LPGA Tour gewonnen. Und hat wirklich, sie war super im Rennen und hat dann einfach die 18 am Schlusstag komplett verhauen, irgendwie Abschlag links raus, den Rettungsschlag aus dem Rough nicht rausgekriegt, dann den dritten irgendwann mal irgendwie mal wieder ins Spiel gebracht und dann aber noch einen flockigen Dreipad drauf gesetzt, der nicht hätte sein müssen. Also es war wirklich ein viel zu schneller Putt, der viel zu weit drüber rausging und so weiter. Also ein Desaster, also Abschlagdesaster, Putting-Desaster. Und hat da im Prinzip mit Schleifchen und Küsschen Angela Stanford dann den Titel überreicht. Und das war natürlich, also das war wirklich ganz, wie soll ich sagen, also damals hat man gesagt, eine shocking conclusion. Mhm. Insofern tat mir Amy Olsen da auch furchtbar leid. Und insofern ist es ganz, ganz dringend nötig, dass sie jetzt da mal wieder was Positives draufsetzt. Sie selbst sagt zwar, dass sie keine Bad Memories hat, was ich ja immer unterstelle dann, aber sie braucht jetzt einfach auch mal wieder ein gutes Ergebnis und hat sich das jetzt mit dieser Eröffnungsrunde auf jeden Fall auch verdient.
Bogiefrei, -9, das kann man unterschreiben, das ist auf jeden Fall was man gerne hätte. Lass uns noch über Lexi Thompson sprechen, auf Platz 4, die hat jetzt vor dem Turnier ihren Caddy gewechselt, ist aktuell mit ihrem Bruder an der Tasche unterwegs, sucht aber nach einem neuen Caddy, wir haben euch da auch in dieser Woche schon drüber berichtet. Lexi Thompson hat ja sowieso ein Jahr hinter sich, sie hat sich eine Auszeit genommen im Sommer, wo sie auch sich neu fokussiert hat, alles was sie belastet hat, und sie hat einiges belastet, wir wissen über die Rules-Incidents der letzten Jahre Bescheid, diese schwierigen Situationen, die sie da überstehen musste, die Krankheit ihrer Mutter, da war einiges, sie hat sich auch in Therapie begeben und jetzt kommt sie mit einem neuen Ansatz letztlich zurück.
Nämlich Golf is just a game.
Genau.
Okay, fertig. Nein, nein, das ist jetzt so ein bisschen die Wandlung einer Spielerin auf jeden Fall. Lexi Thompson hat viel durchgemacht. Es ist nicht so, dass das bei anderen Spielern nicht auch so ginge, aber in ihrem Fall war es schon sehr krass und war auch sehr in der Öffentlichkeit und sehr viel auf einmal. Du hast es alles schon genannt. Dazu kommt, dass sie eben letztendlich auch wirklich auch mit sich selbst früher Probleme hatte. Also sie hat auch in ihrer Kindheit, war mit ihrem Körper nicht zufrieden und so. Also wirklich viele Probleme, die jetzt auch vielleicht so andere Mädels auch haben in dem Alter. Aber das hat dann halt auch letztendlich, also alles zusammen kombiniert dazu geführt, dass sie sich eben wirklich auch nicht die Trophäen letztendlich geholt hat, die sie sich hätte holen können. Dazu kommt eben, letztes Jahr hatte sie die Chance, die Weltrangliste Nummer 1 zu kriegen, eben mit diesem Finalturnier und hat das dann letztendlich verschoben. Sie hat zwar, also die hat diesen 1-Million-Bonus gewonnen, mhm. Aber sie hätte halt Rolex Player of the Year werden können zum ersten Mal. Das hat sie praktisch wirklich mit dem Putt verschoben, die Nummer 1 eben auch. Und insofern ist das natürlich auch jetzt ein Platz, wo es ganz wichtig ist, dass sie da eine gute Einstellung hat, wenn sie jetzt ins Turnier geht. Und ich glaube, dass dieser Moment, das haben wir ganz oft auch bei Spielern, zum Beispiel auf der PGA-Tour, wenn Krankheitsfälle entweder bei sich selbst, wir hatten ja auch schon Spieler, die wirklich selbst an Krebs erkrankt sind und das dann überwunden haben oder was weiß ich was hatten, wenn da die Perspektive auf einmal verschoben wird, wenn auf einmal tatsächlich der Spruch Golf is just a game Wahrheit wird, weil du ganz andere Probleme im Leben hast, so ungefähr. Oder eben Frau krank, das hatten wir auch schon ganz oft. Oder, das verschiebt dann die Perspektiven, so wie es auch natürlich die Geburt von Kindern tun. Aber das gibt dir manchmal fürs Golfen blödes klingt, eine bessere Einstellung, weil du dann einfach nicht mehr nur so fixiert bist darauf, dass Titel beim Golfen zu gewinnen alles ist. Und wenn du dann so ein bisschen cooler rangehst, dann kommen die Titel nämlich auch meistens um die Ecke. Und ich bin jetzt gespannt, wie das bei Lexi Thompson weitergeht. Sie hat jetzt, denke ich, alles dafür getan, so wirklich sich rausgenommen, British Open nicht gespielt, Therapie gemacht, alles Mögliche jetzt umgestellt, um alles so um sich rum einfach zu verbessern und sich da besser aufzustellen. Und ich würde ihr wünschen, dass sie sich da jetzt einfach findet, dass sie da jetzt wieder in Tritt kommt. Diese tolle Golferin, das wissen wir alle, aber du musst natürlich dich selbst sortieren und wenn du da gerade völlig in Aufruhr bist, dann klappt das mit dem Golfen halt meistens auch nicht so.
Wir drücken die Daumen. Sie hat auch selber ja über sich auch schon gesagt, das Wichtigste ist erstmal, dass ich mich selbst liebe und dann kann ich auch wirklich ja glücklich werden im Leben und auch glücklich werden im Sport. Und sie ist ja auch erst 23. Also da ist ja auch sportlich auch noch sehr viel Entwicklungspotenzial bei ihr vorhanden. Wir haben ihren Weg natürlich weiter im Blick, werden am Montag auch über das CME Group Tour Championship berichten und auch über die RSM Classic. Die werden ja ausgetragen in dieser Woche auf zwei Kursen, auf dem St. Simon Island Golf Club, auf dem Seaside Course und auf dem Plantation Course. Und nach der ersten Runde, da führt Charles Howell der Dritte. Der liegt mit 64 Schlägen, mit einer bogeyfreien minus 8 vor. JJ Spawn, Austin Cook, die teilen sich den zweiten Platz mit einer 66. Und dahinter liegen Aaron Baddeley, Davis Love III und Chase Wright mit jeweils 67 Schlägen. Diese Führung und dieser aktuelle Stand auf dem Leaderboard ist allerdings aufgrund der Tatsache, dass eben auf zwei verschiedenen Kursen gespielt wird, noch nicht so besonders aussagekräftig. Charles Howells. Herr Howell, der hat alle Fairways getroffen und alle Greens in Regulation. Aber er profitierte auch davon, dass er auf dem Plantation-Course spielen konnte, auf einem Kurs, der im Gegensatz zum Seaside-Course nicht so windanfällig ist.
Ganz genau. Und das ist halt, also der Plantation-Course ist, wie der Name ja schon suggeriert, einfach geschützter. Und andersrum formuliert, der Seaside-Course ist richtig schwer zu spielen. Und zwar nicht nur jetzt am Donnerstag, am ersten Tag, sondern auch jetzt am Folgetag, am Freitag, wird das Wetter auch nicht besser sein, weil es ist sehr windig. Es ist übrigens auch sehr kalt. Cameron Champ zum Beispiel hat gesagt, ihm ist es jetzt so kalt, sein Körper funktioniert nicht bei diesen Temperaturen. Und wenn es natürlich windig ist und sehr, sehr unangenehm und mit leichtem Regen manchmal noch, dann hast du halt auf dem Seaside-Course so richtig Spaß. Der ist mit plus 1 im Durchschnitt gespielt worden. Also das ist eine ganz andere Sache. Und wenn du eben aufs Leaderboard schaust, dann hast du auf den ersten Plätzen nur Leute mit PL dahinter, also Plantation-Course. Und erst tatsächlich, also der geteilte siebte Platz von Brian Harman mit minus 4 ist auf dem Seaside-Course entstanden. Und der ist sozusagen eigentlich, auch wenn man jetzt immer schwer vergleichen kann, eigentlich höher einzuschätzen als die Spitzenposition auf dem anderen Course. Auch Peter Uihlein auf diesem Platz, geteilter Siebter auf dem Seaside-Course. Und drumherum ist wirklich sehr viel Plantation und sehr viel geschützte Bedingungen. Und für die Spieler, die jetzt vorne sind, geht es jetzt am zweiten Tag eben drum, auf dem Seaside-Course zu bestehen. Und man ist ja nie froh, wenn man schlechtes Wetter hat, aber eigentlich ist es fair, dass an beiden Tagen, wo es um den Cut geht, tatsächlich die Bedingungen so ein bisschen gleich schlecht oder gleich schwierig sind. Weil was natürlich komplett verfälscht ist, wenn jetzt die Leute, die gestern Seaside gespielt haben, wenn die Leute, die gestern geschützt auf dem Plantation Course gespielt haben und heute einen strahlend sonnigen Tag ohne Wind auf dem Seaside haben, haben natürlich einen Mega-Vorteil. Und das wird aber nicht passieren, das wird genauso windig und kalt sein wie gestern. Und dann haben wir nach dem zweiten Tag, denke ich, ein aussagekräftiges Ergebnis. Und dann wird auch tatsächlich das Wochenende nur noch auf dem Seaside-Course gespielt. Also da haben dann alle die gleichen Bedingungen.
Dann auch hoffentlich am Wochenende mit Stefan Jäger und Alex Chaker. Die liegen aktuell beide bei plus 2 nach der ersten Runde, haben auf jeweils unterschiedlichen Kursen gespielt. Von daher auch das erstmal noch abzuwarten, wie sich das dann am zweiten Tag für die beiden entwickelt. Ein Duell des gestrigen Tages der ersten Runde, da können wir nochmal drüber sprechen, nämlich das Duell des Longhitters von damals und des Longhitters von heute. Davis Love III und Cameron Champ.
Ja, das war so ein bisschen Gegenwart und Vergangenheit tatsächlich oder möglicherweise sogar Vergangenheit und Zukunft. Die beiden waren auch zusammen unterwegs. Davis Love ist natürlich der Turnier-Host auch. Würde da natürlich sehr viel Aufsehen erregen, wenn er das Turnier gewinnen könnte. Ich bin mir selbst voraus.
Du hattest gestern schon mit dem Wort Turnier leichte Probleme.
Ja, ich habe, vielleicht sollte ich das irgendwie einfach nicht machen. Also meine Sprache erstmal in Ordnung bringen. Also tut mir leid. Also nochmal von vorne, Davis Love ist als Turnierhost, aber eben auch als deutlich älterer Spieler da jetzt unterwegs. Und wenn er gewinnen würde, würde er da schon eine Marke setzen mit einem wirklich, wie soll ich sagen, ja, also mit höherem Alter da einen Turniersieg eingefahren zu haben. Ich eiere drumherum, weil ich es nicht sagen will. Und Cameron Champ ist natürlich der Newcomer, der schon einen Turniersieg hat und der jetzt im Moment einfach eigentlich bei jedem Turnier für Aufsehen sorgt. Dessen Ziel es war, jetzt einfach nur bei den nächsten Turnieren die Cuts zu schaffen, nachdem er wirklich komplett neu auf der PGA Tour ist als Rookie. Und dann führt es aber dazu, dass er sich meistens unter den Top Ten wiederfindet. Und jetzt, ich meine, gut, auch er hat Plantation Course gespielt mit einer -4 auf dem geteilten 7. Rang. Das ist noch ausbaufähig, aber bei ihm zum Beispiel ist es halt immer wieder bewundernswert, wie der dann so eine Recovery starten kann. Der hat auf der 10 angefangen mit Davis Love im Flight eben und hat gleich mal Double Bogey gespielt und hat dann aber von 15 bis 18 eine Birdie-Birdie-Birdie-Eagle-Serie hingelegt und sich dann mal kurz von +2 auf -3 runtergearbeitet. Dann nochmal 2 Birdies gespielt am allerletzten Loch, was er übrigens gerne mal macht, dann noch ein Bogey. Da spielt er immer gern Eagle oder Bogey. Das habe ich jetzt schon so irgendwie statistisch erfasst. Also Riesenpotenzial natürlich. Und er hat ja, ich habe es vorhin schon gesagt, ja gesagt, also ihm ist es eigentlich viel zu kalt und sein Körper funktioniert nicht. Also wenn der Körper so funktioniert, dass er da mit -4 dann nach dem ersten Tag rausgeht, kann man erstmal zufrieden mit sein. Aber das ist halt wirklich diese Gegenüberstellung von Davis Love, der halt selber sagt, das ist so köstlich, wenn ich dem Cameron Champ zuschaue. Ich habe damals, und damals heißt in dem Fall 1986, war ich der Longhitter. Da hat er mit 286 Yards, war das damals, hat er die Bestmarke gehabt, war knapp 10% besser als der Rest des Feldes. Jetzt mit Cameron Champ sind es 1 bis 2 Yards mehr inzwischen, nach sehr, sehr vielen Jahren. Aber er sagt halt auch, meine Güte, der hat noch nicht mal ein 3-Holz im Back, der haut halt einen Driver raus und ich sehe da einfach mich, wie das früher war und das ist eigentlich toll. Er zeigt aber auf der anderen Seite natürlich, dass er auch mit etwas mehr Jahren auf dem Buckel und mit einer anderen Spielweite und natürlich wahnsinnig viel weniger Länge den Course genauso bespielen kann. Das ist eigentlich kein Long-Hitter-Course, du brauchst ein sehr, sehr gutes Ball-Striking und entsprechend liegt Davis Love im Moment auch einen Schlag vor Cameron Champ.
Und wie das weitergeht, das erfahrt ihr dann natürlich auch am Montag hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Dann blicken wir auch auf die RSM Classic zurück. Und jetzt gucken wir gleich noch auf die erste Runde bei der DP World Tour Championship zurück. Da haben wir die Interviews mit den ersten dreien für euch und natürlich auch ein Interview mit Francesco Molinari, dem großen Favoriten auf den Titel der Jahreswertung auf der European Tour. Auch der äußert sich zu seinen Chancen und die sind nach der ersten Runde nicht unbedingt kleiner geworden.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de.
Und obwohl zum Zeitpunkt unserer Aufnahme hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de die zweite Runde beim DP World Tour Championship schon läuft, wollen wir trotzdem nochmal die Gelegenheit wahrnehmen, auf die erste zurückblicken, auf die erste Runde im Jumeirah Golf Estates in Dubai. Und da lag ja nach dem gestrigen Tag Jordan Smith in Führung. Zusammen mit Adrian Ortegi, der Engländer und der Spanier, teilen sich den Platz an der Sonne in Dubai nach einer 66 jeweils. Und auf dem geteilten dritten Platz da folgen Danny Willett und John Rahm, der Titelverteidiger, mit jeweils 67er Runden. Und die beiden Contender im Race to Dubai, Tommy Fleetwood und Francesco Molinari, die legten am gestrigen Tag eine 68er Runde auf den Platz, Francesco Molinari nämlich, und knapp dahinter Tommy Fleetwood mit einer 69. Virtuell würde das bedeuten für Molinari, er würde seinen Gesamtsieg im Race to Dubai eingefahren haben, wenn es denn so bliebe. Die Ausgangsposition haben wir euch ja vor 2 Tagen hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de schon erläutert. Wenn wir etwas weiter runterscrollen im Leaderboard, und da müssen wir schon ordentlich weit runterscrollen, dann sehen wir auch Martin Keimer. Mit einer 72 kam der Deutsche gestern ins Clubhaus, hat eine Even-Paar-Runde also gespielt am gestrigen Tag. Das ist durchaus ausbaufähig. Wir haben ja gesehen, es gibt Scores, die deutlich unter Par liegen, wie eben bei Jordan Smith und Adrian Ortegi. Und Jordan Smith, den hören wir jetzt auch im Interview mit den Kollegen der European Tour nach seinem Coup am gestrigen Tag. Nach seiner ersten Runde, die zwar zwei Bogies aufzuweisen hatte, aber dafür auch sechs Birdies und ein Eagle.
Jordan, very well played, especially closing holes coming in. What was the thinking after making birdie at 13, then going on that nice little run?
I just hit a lot of good shots. Struggled. Well, I didn't really struggle, but not a lot happened sort of for the first eight. And something clicked, and then everything started going in, which was nice.
Any idea what clicked, or was it just a moment?
No, I mean, even the first eight, I was hitting tee shots were great, iron shots were great, just wasn't quite holding the putts, and managed to find my groove and end up holding some putts, which was nice.
How sweet was that shot into 18?
Yeah, no, I mean, anything on dry land going into 18, you take, and thankfully enough, I had a nice lie in that bunker, and I don't know how it's not gone in, to be honest. It's hit the middle of the flag and stayed out, but take a four on there any day.
What was the approach mentally heading in, your position in the race to the buy-in, and how's that now changed after this wonderful start?
Yeah, no, I mean, I struggled at the start last week, but bounced back and ended up finishing tied 21st after five in the last round, so I've got come in with a lot of confidence. And just went out there and didn't have any pressures or anything, just went out there and enjoyed it.
Same scenario for tomorrow then, after putting yourself in a great position?
Yeah, definitely. Just go out and same game plan and go out and enjoy it.
Well, let's hope you can take that momentum from the finish here into the early stages tomorrow. Very well done today. Thank you.
Perfect. Thank you.
Und dann wollen wir natürlich auch den Co-Leader nochmal zu Wort kommen lassen, Adrian Ortegi, der Spanier. Gleiches Ergebnis wie Jordan Smith nach der ersten Runde, eine minus 6, aber ein etwas anderer Weg als der Engländer zu dieser minus 6, Jordan Smith. Der hatte ja einen Bogey an der 1 gespielt, ausgangs der Frontline, dann noch ein Birdie nachgelegt und bei Adrian Ortegi, da ging das Ganze komplett bogeyfrei über die Runde. Gleich ein super Start gewesen mit zwei Birdies an der 1 und an der 2 und dem folgten dann noch vier weitere Birdies am ersten Tag. Sein Fazit bei den Kollegen der European Tour.
Adrian, a fantastic opening round 66 from you today. Was anything in particular that pleased you most about the round?
Well, everything pleased me pretty much. It was a good round, as you said. Six birdies, no bogeys, is always a very good start. Especially well, the way I felt, I was solid from tee to green. I putted well, so it was good feelings for me.
You birdied all of the par fives today with some great approach play, and you left yourself some very short putts on those par fives.
Yeah, I was accurate with the wedges today. I think I didn't hit any par fives. I didn't go to any par fives in two, but I was accurate with the third shot, so I left myself lots of birdie chances, and I was able to make birdies.
And two birdies at the start of the round and one on 18 as well was a nice way to start and finish things off.
Yeah, absolutely. I played a really good first hole with a good drive on the fairway, then a good second shot, left myself a birdie chance, hold the putt. Birdie the second as well, with a good third shot, hold the putt as well, and 18 was just strategically very good as well, with a layup and then with a very good third shot, so yeah, it was good.
A couple of good weeks over the last 2 weeks. You were tied third in Turkey, inside the top 20 in South Africa. So the game is in great form coming into this final tournament.
Yeah, I feel good with the game. As you said, the last 2 weeks were good. I was playing solid. So yeah, hopefully I will keep the momentum.
Und dann hören wir auch nochmal beim Titelverteidiger rein. John Rahm, der hat ja noch nie in seiner noch jungen Karriere, muss man ja dazu sagen, einen Turniersieg auch verteidigen können. Das war vor dem Turnierstart sein großes Ziel. Er liegt ja auch mit seiner 67 aktuell hervorragend platziert, um dieses Unterfangen dann auch in die Tat umzusetzen. Aber seine Ausgangsposition nach der ersten Runde hätte sogar noch viel besser sein können. Denn der Spanier, der zauberte auf dem Jumeirah Golf Estates Golf Club, richtig nach Belieben, drei Birdies auf den ersten 9 Löchern, dazu weitere 3 Birdies bis Loch 15 und dann, ja, da sackte sein Niveau dann etwas ab, 16 und 17, nur Bogey, er rettete dann aber an der 18 noch ein Birdie und so kam er mit einer 67 ins Clubhaus, aber er hätte eine deutliche Führung haben können, das natürlich auch Thema des Interviews der Kollegen mit der European Tour mit John Rahm.
John, coming here as defending champion, obviously knowing yourself, you probably put a bit of extra pressure on yourself, but you've opened up with a round of 67. You must be very pleased.
It's not extra pressure. It's extra motivation. Yeah, I like to be a two-time champion and two times in a row. I'm honored to be able to defend this trophy, so hopefully hopefully I get it done. Definitely if I play like I did today for three more days, I'm going to give myself a chance. I had a lot of fun today on the golf course. You know, there wasn't many mistakes that I made. When I made a few of them, I was able to kind of minimize the errors. After the three putt on 16 and hitting in the water on 17, you know, making that bogey putt was really, really important. And you know, ended up making a great birdie on 18 there. I'm pretty sure Seve will be proud of, because that second shot on 18 was not easy at all.
It's about to say, for those who haven't, just talk us through, because you were in the bunker, the ball was just above your feet. It was a very, very difficult shot.
Yeah, nobody right-handed would have been able to stand outside the bunker, so that kind of eliminated the whole right side of the fairway, you know, really, because it would have been an extremely difficult shot and too much to risk. So I just grabbed the six iron. I mean, it must have been almost waist high, maybe a little lower. And I was just trying to hit it, you know, just hit steep on it and make it come out low and run towards the fairway and, you know, leave myself anything less than a 7-iron, which is, you know, I had to hit about 100 yards. No more than 155 is what Adam told me. You can't hit one more than 155. And I'm like, well, really, I can't control what's going to happen, but I'm going to try. And I ended up hitting this perfect shot. I mean, I flushed it, hit it, perfect contact. The ball came out in a great trajectory, carried almost past the bunker Adam told me I couldn't get to. And I ended up with a good number for my pitching wedge, and you know, hitting the shot I did to make a birdie. So, out of hitting four great shots, a little different route to make a birdie.
And with your strength off the tee, this long golf course seems to suit you, as we found last year, of course, when you won the tournament.
Yeah, I just like it. You know, I like golf courses where I get to the tee and I don't have to think about it twice to hit driver. There's a few holes like five and 11 where you might think about it just because there's bunkers on the way and you know it's a little too extreme to hit driver, but for the most part, just drive it all over the place, hit it as hard as you can. So kind of my style of golf.
Been a great start, well played.
Thank you.
Und last but not least können wir in unserem Interviewreigen dann natürlich auch nochmal bei Francesco Molinari reinhören. Auch der hatte einen super Start ins Turnier erwischt. 3 Birdies auf den Front 9, 3 weitere bis Loch 14, dann an der 15 und an der 18 jeweils Bogey notieren müssen. Liegt aktuell mit einer 68er Runde nach dem ersten Tag, aber aussichtsreich in Position, sowohl um noch ins Rennen auf den Turniersieg eingreifen zu können, aber vor allem um das Race to Dubai abzusichern, seine Führung dort zu behaupten und am Ende die Jahresendkrone der European Tour sich aufsetzen zu können. Auch er bei den Kollegen der European Tour im Interview nach dem ersten Tag im Jumeirah Golf Estates.
Francesco, obviously a disappointing finish, but overall how pleased are you with the way you played up to that point for a 68 today?
Yeah, pretty happy. I didn't play my best, but I was very good at, you know, staying in the moment and putting was amazing the first 14 holes. I got it up and down when I needed to, so I did what I needed to do. Hopefully I can hit the ball a little bit better tomorrow and give myself even more chances than today.
Is this an enjoyable golf course? Do you enjoy playing this golf course?
Yeah, I like it. I've always had. I think, you know, you enjoy if you hit the ball decently, you can create a few chances. Obviously, if you start missing fairways, it gets tough because of the bunkers. They're all very deep and the greens are big. But, you know, if you're in the rough, it's hard to get the ball close. So, you know, it's fairways, greens and try to make some putts.
Obviously playing with Tommy today, your great friend, how was the atmosphere out there? Was it? Could you have fun, bearing in mind what's at stake at the end of the day?
Yeah, we did have fun. You know, it's still early days. There's 3 more days of golf, so there's, you know, a lot of golf to be played. And we had fun. There was a good atmosphere. We didn't probably play our best, both of us, but we scrambled well and managed to get 2 good rounds together.
And just finally, knowing what's on the line, winning the race to Dubai, do you feel under extra pressure this week to get the job done?
No, well, I'm trying not to see it that way. You know, it's still golf in the end of the day, and I need to do what I've done all year so well. And we'll see on Sunday if that's going to be enough or not.
Francesco Molinari hat's gesagt, am Sonntag wissen wir dann mehr, wer die Jahresendkrone der European Tour sich aufsetzen darf. Und am Montag besprechen wir es dann hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de ausführlich. Da blicken wir zurück auf die 4 Runden bei der DP World Tour Championship in Dubai. Werden euch alles Wissenswerte zu diesem Turnier dann berichten können. Jumeirah Golf Estates in Dubai, der Earth Course, der Austragungsort dieses Jahresendturniers. Und es kann ja eigentlich nur noch zwischen Molinari und Fleetwood entschieden werden. Das heißt eigentlich, es kann nur zwischen den beiden entschieden werden. Kein anderer kann in das Rennen um das Race to Dubai, um die Jahresendwertung eingreifen, aber um den Turniersieg, da können noch einige eingreifen nach der ersten Runde. Noch alles offen, selbstverständlich. 3 Tage Golf liegen also noch vor uns und am Montag wissen wir mehr und fassen es zusammen hier als Podcast zum Download auf unserer Webseite bei iTunes oder mit unserer meinsportpodcast.de App für iOS und Android. Die gibt es in den entsprechenden Stores und unterstreicht nochmal unser Motto: Wir sind Podcast.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.